Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Guten Tag an alle. Na, merkt ihr was? Es wird langsam dunkler, ein bisschen feuchter und auch ekliger. Und nicht nur der Herbst kehrt allmählich zurück, auch La Liga und damit auch Tiki-Taka. Es wird langsam wieder ungemütlich, liebe Leute. Die schöne, ruhige Zeit ist vorbei. Bald oder jetzt eigentlich ab sofort gehen wir euch auch wieder regelmäßig auf den Sack. Oder Alex, hättest du das jetzt ein bisschen blumiger formuliert?
Ich hätte es schöner formuliert. Ja, warum assoziierst du uns denn mit Ekligkeit und nass und feucht und dunkel und hässlich?
Hä? Ab jetzt wird es wieder ernst. Jetzt ist der Spaß vorbei, hier die ruhige Sommerpause. Jetzt ist Tiki-Taka wieder da. Jetzt wird wieder hier geschuftet und ernste Themen und negative Themen geredet. Oder so.
Ja, ich hätte es auch schöner machen können. Also Vorfreude klingt anders auf jeden Fall.
Es sollte ja ein bisschen witzig sein und augenzwinkernd. Aber gut, wir haben natürlich, hola todos, einen kleinen Quickie heute vor, denn wir wollen am Montagabend unsere große Saisonvorschau aufnehmen, aber da wollen wir uns nicht in bestimmten Themen, jetzt Detailthemen verrennen, weil aktuell gibt es zum Beispiel den passierenden Dembélé-Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das werden wir hier schon mal besprechen und wer weiß, vielleicht haben wir da auch wieder das Live-Happening, wie bei der letzten Folge mit den Felix-Aussagen. Also das wird und könnte passieren. Es gab den Testspiel-Klassiko in den USA, den können wir noch ein bisschen mit reinnehmen. Isco war ein Thema, Osasuna dürfte ein Thema werden in dieser Folge. Also das wollen wir ein bisschen thematisieren, bevor da eben am Montag so ein bisschen die Vorschau und Prognosen kommen und dann nochmal, wie wir da jedes Team ein bisschen durchgehen wollen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was vorbereitet, oder Alex?
Bisschen was haben wir zu besprechen, ja. Ich glaube, Dembélé könnte ein größeres Thema sein. Ne? Ist ja schon ein bisschen eine Transferbombe. So viele Bomben gab es ja in dem Sommer bisher noch nicht. Es könnte ja noch eine riesige bei Real Madrid folgen. Mhm. Aber Stand jetzt ist das schon eine große Bombe, vor allem, weil es ja aus dem Nichts kam und kommt, ne? Mhm. Der Wechsel.
So ähnlich, ja. Also das haben wir dann heute natürlich große. Wir müssen natürlich auch ein paar neue Patrons begrüßen. Man merkt, es ist so kurz vor Saisonbeginn und bevor dann auch das Tippspiel bald losgeht, kommen ein paar neue Anmeldungen. Wir haben hier den Daniel Lopez, den müssen wir Ola sagen. Der ist Valencia-Fan, also schön, dass da auch immer wieder andere dabei sind. Fico Barça, das ist klar, zu wem er gehört. Rico Rodriguez gehört zu Real Madrid. Dann haben wir auch den Ziggy Stark. Der hat uns geschrieben, der hat uns vor einem Jahr so einfach auf Spotify mal nach einem La Liga-Podcast gesucht, hat uns entdeckt und ist dann zum Glück auch offensichtlich geblieben, jetzt auch Supporter geworden. Er schreibt dazu: Mir hat dann gleich gefallen, dass sie auch die kleineren Vereine und die klein gewordenen Großen, wie mein FC Valencia, ausführlich thematisiert. Ich bin gespannt, wie viel Chaos Valencia nächste Saison wieder produziert und was ihr dann dazu zu sagen habt. Also da, Ola in die Runde, schön, dass ihr alle da seid.
Hola, hola, willkommen, bienvenido. Immer, wirklich immer wieder cool, wenn es auch, ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es ein paar versteckte Valencia-Fans, die über die Jahre natürlich nicht viel zu lachen hatten und wahrscheinlich dementsprechend auch nicht so offensichtlich da zu entdecken sind, aber so ne, aus den späten 90ern, frühen 2000ern, wo ja Valencia zweimal Champions League-Finale war. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Sympathisanten in Deutschland und deswegen sind wir ja sehr froh, wenn die den Weg zu uns finden, auf welchem Wege auch immer. Also bienvenido an jeden, der nicht Real- und Barca-Fan ist hier.
Ich würde auch fast behaupten, dass wir mittlerweile unter unseren Patrons mehr Valencia-Fans als Atleti-Fans haben. Also das ist schon spürbar mittlerweile, dass da doch irgendwie was ist. Auch wenn nicht alle vielleicht ganz offensiv damit umgehen. Einen kleinen Nachtrag noch von der letzten Folge. Da hatten wir auch Patrick Weber als neuen Patron. Und es war noch nicht ganz klar, zu wem er gehört. Er hatte mir noch nicht geantwortet. Alex meinte, ja, das klingt ganz klar nach einem Barca-Fan. Nein, er hat uns dann geschrieben, er ist seit 20 Jahren Madridista, Hala Madrid in die Runde. Also schön, dass da so viele dabei sind, die natürlich dann auch schon interessiert sind.
Lag ich minimal daneben, ja, okay.
Ja, gut, alles gut. Uns haben dann auch noch Enis und Funky geschrieben, ein paar Fragen und Input. Das werden wir so versuchen, heute nach und nach rein zu mixen. Aber ich glaube, das spannendste Thema für diesen Quickie ist natürlich dann das Thema Ousmane Dembélé. Ich muss da jetzt selbst mal fragen, also der Wechsel wird jetzt passieren und ist so mehr oder weniger bestätigt. Für mich ist jetzt nur das große Rätsel, es war doch lange das Thema, bis zum 31. Juli, wenn da PSG die Klausel aktiviert, dann sollten da nicht 50 Millionen fällig sein. Wenn es nach dem 31. Juli, nach dem 1. August dann ist, sollen es da nicht 100 Millionen sein, aber jetzt ist die Rede von irgendwie Barca kriegt nur 25 Millionen oder klär da mal auf, so um den Rahmen rum, bevor wir zu den Meinungen kommen.
Ja, also die Klausel war im Juli noch 50 und ab dann 100, aber du musst sie ja natürlich nicht zahlen, um den Spieler zu bekommen. Ne? Man kann ja auch ganz normal verhandeln und dann einen anderen Betrag ausmachen.
Ah, okay.
Und offenbar gab es, also so sind die Berichte nochmal eine, also die, oder grundsätzlich angefangen, in jedem Vertrag eines spanischen Fußballers in La Liga muss eine Klausel stehen. Mhm. Das ist ja der Unterschied zur Bundesliga, zur Premier League, zur Serie A. Jeder Spieler muss verankert eine Klausel haben. Das ist einfach Arbeitsrecht in Spanien scheinbar für Profifußballer oder vielleicht sogar Profisportler. Deswegen müssen diese verrückten Klauseln immer drinstehen und natürlich, was Barca und Real auch immer gerne machen, sie geben dann diese Milliardenklauseln raus, ne? Bei Gavi, bei Pedri, damit die ja keiner mehr wegkauft. Im Sinne von, wie es PSG bei Neymar gemacht hat, wo Barca ja damals törichterweise dachte, ja 222 Millionen, den wird ja eh nie jemand bezahlen. Und dann hat es plötzlich PSG bezahlt. Deswegen müssen Klauseln drinstehen und in der Regel sind sie sehr, sehr hoch bei den Topspielern, weil du den nicht verlieren willst. Bei Dembélé hat man sich aber letztes Jahr darauf geeinigt mit dem geldgierigen Berater, dass die Klausel, dass er nur für 2 Jahre unterschreibt, dass die Klausel 50 Millionen beträgt bis zum Ende Juli. Und dass er und das Dembélé-Camp, also der Berater und das und der Spieler, die Hälfte davon wohl bekommen, weil die ja immer, sie wollten ja so viel Handgeld haben und so viel mehr Gehalt und Barca konnte sich das nicht leisten und er wollte verlängern, aber er wollte auch viel Geld, vor allem der Berater. Und dann haben sie eben diesen Kompromiss gefunden, ja, wir können dir nicht so viel Geld mehr bieten, verlänger halt zu mehr oder weniger gleichen, minimal reduzierten Bezügen, aber wir bauen diese Klausel ein, dass er abcashen kann, wenn er wechselt. Und die ganze Zeit wollte ja letztes Jahr schon der Berater, dass Dembélé ja abcasht, also einen riesen Vertrag bekommt, entweder bei Barca oder eben bei Chelsea, bei PSG. Mhm. Letztes Jahr wollte ihn keiner, deswegen konnte der Berater da nicht das absahen, was er sich vorgestellt hatte. Aber jetzt eben mit dieser Klausel ging es wohl. Und offenbar gab es in dem einen Vertrag, also im schriftlichen La Liga-Vertrag, die Klausel mit 50 und 100 und irgendwie noch eine private, persönliche Klausel vereinbart. So wird es jetzt berichtet zumindest, dass er jetzt trotzdem, obwohl wir jetzt schon August haben, dass er trotzdem irgendwie für 50 wechseln kann zu und irgendeinen Anteil, einen Cut bekommt.
Okay.
Sei es 50% oder auch weniger oder auch mehr, keine Ahnung. Aber irgendwelche Abmachungen in den Hinterzimmern, in den Verträgen wurde getroffen. Ja.
Die werden immer kreativer, die Berater. Und,
genau, und wenn du jetzt Anschlussfrage machst, ja, warum wechselt er denn überhaupt? Was ist denn mit dem los? Bei Barca ist er doch gesetzt, Xavi setzt auf ihn, ne, kommt gut zur Entfaltung, wenn er nicht gerade verletzt ist. Ja, die einfache Antwort ist der Berater. Der will einfach die Kohle absahen. Das wollte er letztes Jahr, das wollte er vorletztes Jahr. Und das kann er bei Barca nicht. Und du sahnst natürlich viel mehr Geld ab, wenn du wechselst, wenn du da dein Cut bekommst, ne? Dein Handgeld etc. Und deswegen sitzt ihm scheinbar der Berater seit Jahren, mindestens seit einem Jahr, eineinhalb Jahren, ja. Ja, irgendwie setzt ihn da den Floh ins Ohr, dass er so viel mehr abcashen kann, so viel mehr verdienen kann. Und offenbar hat der Spieler jetzt den Avancen des Beraters und in dem Fall natürlich PSGs Geldavancen stattgegeben. Und bei PSG kann er wirklich sehr viel mehr verdienen. Wie viel genau ist nicht überliefert, aber sehr viel mehr als bei Barca. Mhm. Ich glaube ja, Xavi hat das sogar kommentiert und hat ja gesagt, ja, mit der Offerte können wir nicht mithalten. Ne? Die bieten so viel mehr außerhalb des Markts, also marktunübliche Gehälter offenbar, dass Barca weder mitziehen kann noch mitziehen will. Dembélés Vertrag läuft ja in einem Jahr aus. Und deswegen ist jetzt die letzte Chance einzucashen. Ne? Entweder du kassierst jetzt noch deine Ablöse oder er geht halt nächstes Jahr umsonst. Mhm. Und deswegen war Barca trotzdem in einer blöden Verhandlungsposition. Ne?
Okay, nur kurzer Einlenker. Das ist ja immer die man sagt ja immer, Berater kassieren sonst wenig Geld, wenn sie nicht wechseln. Also natürlich ist so ein bisschen Handgeld, wenn das jetzt 25 Millionen Euro werden, die sich der Spieler und der Berater teilen, ist schon ein bisschen mehr. Aber Berater verdienen natürlich auch nebenbei noch was. Da hatte zum Beispiel Volker Struth mal verraten über Toni Kroos, dass sie als Großmanagement 10% vom Jahresgehalt eines Spielers on top bekommen. Also das sind dann auch so um die 2 Millionen, was sie eh schon jedes Jahr bekommen. Also ist jetzt nicht so, dass Berater jedes Jahr wechseln, ihre Spieler zu einem Wechsel drängen müssen, aber es ist interessant, dass es dann jetzt eben doch passiert und dann eben auch so sich so gar nicht groß angebahnt hat. Also das war jetzt wirklich erst in der letzten Woche und er hatte schon auch im Klassiker noch gespielt und auf einmal heißt dann auch, der wird wohl gehen und PSG will ihn holen. Also schon auch wild, wie das manchmal gehen kann.
Ja, und ich habe es bei Barca-Welt ja geschrieben, dass es das Déjà-vu war, weil es wie damals 2017 im Sommer wieder war Barca auf US-Tour, wieder kam PSG und hat wieder aus dem Nichts den Flügelstürmer weggekauft mit der Klausel oder zumindest ihm so den Kopf verdreht, dass er die jetzt wechselt. Damals war es Neymar, jetzt war es ist es, war es Dembélé.
Neymar hatte damals auch noch im Klassiko, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, das war
ja dann 3-2. Und beide waren jeweils auf US-Toren. Es bahnte sich ja null an, dass er wirklich wechseln geht. Oder Barca hat damit einfach nicht gerechnet, dass er den Verein verlässt und war unvorbereitet und ja, sah das auch nicht kommen. Mhm. Und jetzt zweimal auf US-Tour, zweimal der Flügelstürmer und zweimal war PSG beteiligt. Mhm. Also wirklich ein Déjà-vu. Ja, so ist es halt mit Beratern, die Spielern den Kopf verdrehen, mit Vereinen, die große Ressourcen haben, woher auch immer die kommen, ne? Wie man ja bei PSG oder bei Man City zum Beispiel weiß. Und ja, also Haupttriebfeder des Wechsels, tausendprozentig lege ich mich da fest, ist der Berater, der die Kohle wittert, die große Kohle für sich selbst natürlich, für seinen Spieler auch, weil er einfach viel mehr verdienen kann. Und da Dembélé den Kopf verdreht hat, weil in jedem Interview seit einem Jahr sagt Dembélé, wie zufrieden er ist, dass er sich wohlfühlt, dass er eigentlich gar nicht wechseln will. Und dann plötzlich, binnen einer Woche, ändert sich dein ganzes Mindset, deine Einstellung komplett und du bist von fast einem Tag auf den nächsten, bist du fast weg. Ne? Es ist ja nicht so eine Transfersaga, wie man es ja normalerweise kennt, sondern es ging ja wirklich von jetzt auf hier, direkt schnell. Und da steckt hundertprozentig hauptsächlich der Berater dahinter. Und die Geldgier von ihm und natürlich auch irgendwo vom Spieler. Denn wenn du gar nicht wechseln wollen würdest, ne, Toni Kroos, zweites Beispiel, dann sagst du ja, dein Berater interessiert mich gar nicht, nimm den Hörer gar nicht ab. Ich glaube, Toni hat das ja gesagt bei Saudi-Arabien-Angebot. Ne? Das interessiert mich gar nicht. Die können anrufen, ich will nicht ans Telefon, ich will das Angebot nicht hören, ich will da nicht hin, ich will hier bleiben. Das könntest du ja deinem Berater auch kommunizieren.
Könnte
das auch. Wurde ja offenbar nicht gemacht, ne? Sonst würde er ja nicht zu PSG gehen.
Ja, du hast von einem Déjà-vu geredet. Ich hatte auch so ein bisschen Déjà-vu die letzten Tage, aber das primär, weil das, was so Xavi von sich gegeben hat, dass er enttäuscht ist, von wegen ist es Dembélés Entscheidung, es tut Xavi weh, hat er ja so gesagt. Ich hatte mich da Déjà-vu-mäßig erinnert an das, was dann vor, wann war das dann, anderthalb Jahren oder so war, weil da gab es ja auch eher sehr harte Worte von der Barca-Seite aus, von wegen Dembélé, wenn er nicht verlängern will, dann muss er verkauft werden, dann wurde er ein paar Spiele auf die Bank gesetzt, dann gab es auch viel Hate und Shitstorm von den Fans aus und auch eben Laporta, Xavi da eben eine harte Wortwahl. Also es ist jetzt auch schon wieder, da wird es ihm persönlich genommen, aber vor anderthalb Jahren sah das noch ganz anders aus. Da hat dann eben Barca diese harte Tour gefahren. Er hat am Ende verlängert und war dann noch sehr entscheidend für euch in eurer Meisterschaftssaison, einer der Unterschiedsspieler. Und als er nicht mehr gespielt hat, hat offensichtlich was gefehlt, als er verletzt gefehlt hat. Aber ist schon interessant, da jetzt so dieser Stimmungswechsel zu sehen, jetzt auf einmal selbst verletzt und angepisst zu sein im Fall von Xavi. Ja, Fußball halt.
Ja, für Xavi ist er vielleicht sogar mit das wichtigste Puzzlestück in der Offensive, zusammen mit Pedri, glaube ich, der da Creator im offensiven Mittelfeld ist, ne, im zentralen Mittelfeld das Herzstück. Aber was den Sturm betrifft, also die Außenbahn in dem Fall, ist Dembélé ein unfassbar wichtiger Spieler für Xavis System, der eben auf dieses 4-3-3 mit sehr, sehr breiten Wingern setzt, mit dribbelstarken, schnellen Flügelspielern, die das 1 gegen 1 suchen sollen aktiv, die darüber eben für Gefahr sorgen sollen. Und deswegen war Dembélé ein absoluter Schlüsselspieler für ihn. Und deswegen ist es für Xavi natürlich enorm bitter und enorm schmerzhaft, dass er da einen Offensivflügelspieler nach seiner Couleur, nach seiner Vorstellung verliert. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel Aussagen von Matteo Alemanni überliefert oder zumindest wird darüber berichtet, dass der schon damals gesagt hat, nee, er will Dembélé eigentlich gar nicht verlängern, weil er, ne, Xavi sitzt ja nicht bei ihm mit dem Berater am Tisch, sondern das macht eben der Sportchef Alemanni und der hat die Schnauze voll von, dem geldgeilen Berater und dem sein Hin und Her und ja, er will bleiben, aber zahl bitte das und das und nee, können wir dir nicht zahlen, A, bist das nicht wert, B, C, bist du immer verletzt, C, hast du noch nie mehr als 10 Tore, 10 Assists gefühlt gemacht und willst aber unfassbare Summen und Alemanni soll die Schnauze voll gehabt haben, also so sehr Xavi ihn sportlich will, aber der Verein Barca mit Präsident, mit Manager, mit Sportchef haben eigentlich die Faxen dicke von Berater plus Agent und ihren Forderungen, vor allem den monetären. Und deswegen glaube ich, ist das auch so ein weinendes und ein lachendes Auge oder nicht unbedingt lachend, aber zum einen, es tut sehr, sehr weh, aber irgendwo hat man es wahrscheinlich auch satt, dieses ständige Hin und Her und dieses ständige das fordern und hier und
Ja. Das, auch deswegen gibt es bei Real Madrid zum Beispiel keine Klienten mehr von Jorge Mendes, weil der auch so einer ist, der immer für irgendwie Unruhe sorgt, der immer irgendwo seine Spiele mit anderen Vereinen in Verbindung bringt, um irgendwie den Marktwert zu steigern und immer irgendwie noch mehr raushandeln will. Ja, das ist der Job eines Beraters, das Beste für deinen Schützling, den Spieler rauszuholen, aber du holst dir damit auch so viel Unruhe in den eigenen Laden, und wenn du dich da ein bisschen hier und da befreien kannst von diesen ganzen Mendesen, und ich weiß nicht, wer ist Dembélés Berater? Kennt man den?
Moussa Sissoko, nee, da, ich glaube, der hat nur Dembélé. Okay. Also ist nicht so eine Monsteragentur, sondern ist. Deswegen ist er ja wahrscheinlich erst recht so heiß drauf, da die ein oder andere Million mehr zu verdienen, ne? Weil er eben nicht der Monsteragentur von Mendes oder vom Pinisar Harvey oder so angehört, sondern ja, eben nur Dembélé hat, glaube ich.
Okay, und ich glaube, Abgang könnte natürlich auch finanziell, also sportlicher Verlust, ja, da müsste man natürlich gucken, was dann rechts außen wäre bei euch, aber ich glaube, es könnte ja dann auch finanziell wieder Platz schaffen, um wirklich die Neuzugänge zu registrieren und um vielleicht doch noch einen anderen neuen zu holen, weil jetzt gibt's das Gerücht, oder das heißt, ihr seid euch mit Cancelo einig, wo ich dann nochmal mehr neidisch wäre auf Barca, weil den hätte ich mir auch guten Weiß vorstellen können, aber das ist jetzt der Hoffnungsmacher.
Ja, du weißt ja, wir sind ja beide Fan von Cancelo. Das gilt ja nicht für jeden, weil es heißt, dass er ein schwieriger Charakter ist, komischer Typ, nicht immer tausendprozentig motiviert. Pep kam ja deswegen auch nicht so gut dann mit ihm zurecht hinten raus, obwohl er zweieinhalb Jahre Weltklasse für City war. Und dann plötzlich im Winter, ne, wurde er zu den Bayern geschickt und City hat sich gar nicht dafür interessiert, ihn überhaupt halten zu wollen, sondern die waren froh, ihn loszuhaben. Also da muss ja irgendwas passiert sein. Und auch die Bayern waren jetzt nach einem halben Jahr, gut, ist immer schwierig, ne, akklimatisieren, neu zu einem Team kommen, nur ein halbes Jahr mit einem Trainerwechsel. Aber die waren ja auch nicht so monsterscharf drauf, ihn zu behalten. Also das sind schon ein paar Fragezeichen, um nicht zu sagen Ausrufe, Warnzeichen hinter seiner Charakter, hinter seiner Art. Aber sportlich, da sind wir uns einig, du und ich. Ich finde ihn brutal als Außenverteidiger. Brutal. Und ich glaube, da ist auch genau den Spielertypus, den Barca eben rechts hinten braucht. Weil sie links ja mit Balde diesen Top-Linksverteidiger haben, der schnell ist, der nach vorne Gas gibt. Und man sieht ja, wie unfassbar gut das Barca tut. Und hinten rechts haben sie es immer konservativ gespielt mit Koundé, weil er gelernter Innenverteidiger ist. Hat das natürlich auch gut gemacht, hat abgesichert. Aber offensiv, logisch, kommt da ein bisschen wenig. Deswegen finde ich die Option, Cancelo im Kader haben, brutal stark. Du hast einen offensiv starken, spielstarken Rechtsverteidiger, der auch links hinten verteidigen kann, wenn zum Beispiel Balde mal eine Pause braucht oder verletzt ist. Der kann ja sogar im zentralen Mittelfeld spielen, wenn man ehrlich ist. Also ich bin sportlich großer Cancelo-Fan, charakterlich klar, kann ich nicht zu viel zu sagen, nur so, was man hört. Aber sportlich, glaube ich, würde die Verpflichtung schon Sinn machen. Ob sie natürlich umsetzbar ist finanziell, weiß ich nicht, weil ich glaube, City will ihn ja nicht verleihen, sondern will ihn unbedingt verkaufen, und dann ist er halt teuer. Und das Geld hat ja Barca nicht. Also da wird viel geschachert werden, aber ich persönlich fände das schon eine gute Verstärkung. Ja.
Sportlich spannend, aber auch da, ich glaube, Barca hat aktuell nur 13 Spieler registriert. Ja, das kann ja auch immer noch erst am 31. August passieren, wie es ja auch letztes Jahr so ähnlich war. Aber auch da muss erstmal noch finanziell irgendwie Luft geschaffen werden, damit da überhaupt noch Spieler registriert werden können. Bin ich gespannt, ob das wirklich mit Cancelo was wird.
Und übrigens, weil du sagst hier, mal schauen, was so live passiert, wenn wir aufnehmen. Ich habe gerade den Tweet gesehen vor 10 Minuten. Sportchef Alemanni und Sportdirektor Deco hatten ein Meeting, schreibt die Mundo Deportivo, und da haben sie sich entschlossen angeblich, dass ihre Priorität Nummer 1 Bernardo Silva von Man City sein soll. Der Name kursiert ja schon seit letztem Jahr immer so als Wunschvorstellung von Xavi und so. Und jetzt, wo Dembélé weg ist, sagen sie offenbar, ja, wir brauchen da irgendwie auf dem rechten Flügel noch einen neuen. Und da ist er die Wunschlösung, aber ob sie sich den leisten können, das möchte ich mal wirklich hinterfragen, weil der kostet nicht nur 70 plus, sondern ist wirklich schwer stemmbar. Braucht Laporta wieder irgendeinen Hebel wahrscheinlich, ne? Ich glaube, da die Dembélé-Millionen, die würden da nicht reichen für Bernardo Silva.
Die 25, und nachdem die letzten Hebel schon irgendwie die Kohle noch nicht da war, da liest man ja auch jeden Tag irgendwie was anderes Verrücktes. Man denkt sich, wie kann all das noch funktionieren? Wozu gleich auch noch eine Frage vom Enis kommt. Aber hast du noch selbst was zu Dembélé, bevor wir zur Frage kommen, was du noch loswerden willst?
Ja, ich finde, er macht einen Fehler, um ganz ehrlich mit dir zu sein. Und zwar, ich spreche jetzt nicht mal mit Barca-Brille, sondern was willst denn du bei PSG, Alter?
Also irgendwer bei PSG. Ne?
Das ist, also außer dem Geld, das willst du ja. Aber sportlich, das muss doch jeder Spieler der Welt mitbekommen haben, dass das ja ein sinkendes Schiff ist. Also selbst als sie die ganzen Topstars geholt haben, diese Alternden, hat es ja nie funktioniert, und jetzt will ja sogar Mbappé weg. Ja. Neymar wird immer alter und immer verletzter. Das ist ja kein sportlich reizvolle Mannschaft, wo du sagst, oh, da geht was und die bauen eine tolle Mannschaft auf und da will ich mich anschließen und so. Sondern nee, wenn du bei Barca bist, willst du doch jetzt nicht zu PSG. Bei Neymar damals konnte ich es halbwegs irgendwo verstehen, weil er da ja verkauft wurde. Niemand das Monstergeld, sondern du bist der neue Superstar und wir bauen die Top-Truppe auf und so. Ja, aber das ist dann einfach 6 Jahre her. Ja. In den 6 Jahren ist ja nichts Positives passiert, ja eigentlich nur Negatives. Und du siehst ja, dass das eine dysfunktionale Mannschaft ist. Warum willst du denn, wenn du bei Barca gesetzt bist, jetzt zu PSG, die sind Meister geworden, du siehst, dass mit Xavi was Neues aufgebaut wird, das ist eine neue, aufstrebende, gierige, giftige, junge Mannschaft, bei der du sogar gesetzt bist rechts außen und dann willst du jetzt zu PSG, also für mich ist das ein Riesenfehler. Und ja,
darf ich einmal sticheln?
Du darfst auch zweimal stehen.
Du hast gefragt, was will der denn bei PSG? Naja, PSG war die letzten beiden Jahre immerhin zweimal im Champions League Achtelfinale. Ja, ihr wisst auch, ich halte vom PSG, ist der schlimmste Verein für mich auch. Und dort hast du kein Klima, um an einem Ziel zu arbeiten, sportliche Ziele zu erreichen, weil dort jeder macht, was er will. Das kann jetzt natürlich alles unter Luis Enrique Martinez ein bisschen anders werden, aber ja, wenn selbst irgendwie der beste Spieler der Welt dort offensichtlich weg will und da willst du dann hin. Naja, für kann man nur sagen, viel Glück, aber das könnte er bald bereuen. Naja. Wir hatten die Sache mit der Kohle, den Finanzen beim FC Barcelona. Da hat auch Enis uns eine Frage gestellt via Patreon. Er schreibt, was meint ihr über den Stadionumbau des FC Barcelona? Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Barca ist sehr verschuldet und sie nehmen jetzt so ein Megaprojekt in die Hand. Real hatte da mit dem Zeitpunkt viel mehr Glück. Der Umbau war während der Corona-Zeit und das Stadion konnte theoretisch nicht voll ausgestattet werden. Aber bei Barca sieht es mir so aus, als ob es vernünftiger wäre, noch ein paar Jahre abzuwarten. Da würde ich erstmal sagen, Barca ist eh schon 5 bis 10 Jahre zu spät damit dran und dann noch länger zu warten, das ist ja teilweise schon auseinandergefallen, die Sitze gebröckelt und feuchter Beton und so weiter. Es muss jetzt sein, dass das Camp Nou umgebaut werden kann und so ein Umbau, so teuer der auch wird, was waren denn das, 1,5 Milliarden für das komplette Gelände und was wird am Ende wahrscheinlich noch teurer? Real Madrid ist ja auch von 575 Millionen auf so rund eine Milliarde jetzt gestiegen. Das wird ja so langfristig abgeschrieben über Kredite, dass es dein Geschäftsjahr gar nicht so sehr beeinflusst. Klar musst du dann über 30 Jahre lang irgendwie 50 Millionen immer zur Seite schieben, aber es ist jetzt nicht so, dass von diesen 1,5 Milliarden da das innerhalb von 1, 2, 3 Jahren das sofort zurücküberwiesen werden soll. Also das betrifft jetzt das Tagesgeschehen beim FC Barcelona nicht so schlimm, die finanzielle Situation bei Barca auch ist, aber ich glaube, so dieses Umbauthema betrifft weder Barca noch Real jetzt im Tagesgeschehen gar nicht so. Das ist ja, läuft ja über externe Kredite und so weiter, oder?
Ich glaube, Laporta hat ja selbst damals vor einem Jahr oder wann sie es abgesegnet haben, endgültig schon gesagt, eigentlich hätte, also wir sind der einzige große europäische Club, der noch kein modernes Stadion hat, sondern im Gegenteil ein moderndes Stadion, ein vor sich hin moderndes, kaputtes, altes Stadion, also dass sie da wirklich hinten dran sind, dass sie einen Wettbewerbsnachteil haben gegen die ganzen großen europäischen Vereine. Und zwar, wie du schon sagst, eigentlich 10, 15 Jahre schon zu spät sind. Eigentlich hätte man es damals schon machen müssen oder anfangen müssen, es zu planen. Aber ja, ich verstehe absolut die Argumente, dass man sagt, ja, jetzt, wo ihr so dermaßen finanziell angeschlagen seid, baut ja auch noch ein Stadion, wobei man natürlich sagen muss, und das wiederhole ich fast schon turnusmäßig, Barca ist ja eine Revenue-Maschine. Ne? Die nehmen ja jedes Jahr roundabout 1 Milliarde ein. Das war ja nur dieses Corona-Jahr, das ja Barca so geschadet hat, weil da diese Einnahmen weggebrochen sind und die Stadion-Zuschauer nicht mehr für Einnahmen sorgen konnten, Museum war geschlossen etc. Also es war ja eigentlich nur dieses Corona-Jahr. Ohne dieses Corona-Jahr hätte Barca einfach die Einnahmen gehabt, weil sie eben der einnahmenstärkste Verein mit Real Madrid und ich glaube Man United sind, die alle drei so immer an der Milliardengrenze kratzen. Und wenn alles normal läuft, hat Barca einfach diese Einnahmen. Aber natürlich kann man sagen, ja, wenn ihr gerade jetzt in dieser Lage seid, dann wartet doch wenigstens 2 Jahre, um das umzusetzen. Ja. Klar, also der Zeitpunkt ist nicht optimal, da würde ich sogar mitgehen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, sie sind wirklich für generell für das Thema Stadionumbau eigentlich 10 Jahre zu spät dran.
vor allem weil jetzt auch dann Real Madrid im Dezember das Bernabeu fertigstellen wird und dann ist das einfach eine Gelddruckmaschine, weil du hast es 360 Tage im Jahr auf mit Restaurants und Bars oben und du kannst auch viel mehr Veranstaltungen machen. Der Rasen wird rausfahrbar sein, sprich du kannst dort regelmäßig Konzerte machen, Taylor Swift kommt ins Bernabeu und vieles mehr, auch Messen und andere Fashion-Shows, dort können Basketballspiele veranstaltet werden. Das wird einfach da insofern eine Gelddruckmaschine und da ist dann eben, wird dann eben Real Madrid auch schon mal finanziell ein bisschen Barca und allen, so wie es andere Vereine auch schon durch ihre Stadien, durch ihre Infrastruktur ist. Also es war höchste Zeit, dass...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Machen. Bartomeu hat das vor sich hergeschoben, hat da an den anderen Stellen an falschen Stellen investiert, lieber Monsterverträge angeboten und das fällt eben jetzt alles aktuell Barca auf die Füße. Dass das jetzt alles so dubios ist mit den ganzen Hebeln, ja, verstehe ich auch, aber wie gesagt, ich glaube, diese Stadionfinanzierung ist ein separater Bereich, betrifft jetzt nicht unbedingt, dadurch wird jetzt nicht unbedingt Cancelo nicht gestrichen, nur weil sie das Stadion umbauen. So, und das läuft ja eh noch, wie war das bis 3 oder 4 Jahre sogar ist der Umbau. Also es wird auch noch eine Weile uns beschäftigen hier, der Umbau, oder?
Wird uns eine Weile beschäftigen, ja. Ja,
ging jetzt erst los, okay. Wir können noch ein bisschen bei Barca bleiben, das mit Real Madrid ein bisschen vermischen, denn es gab ja jetzt in den USA den Clásico, den dritten Clásico in den USA und zum dritten Mal hat Real Madrid verloren. Ich sag mal trotzdem auf unglückliche Art und Weise, weil sie natürlich ein deutliches Chancenplus hatten, auch wenn vielleicht bei Barca hier und da ein paar mehr zwingendere Chancen dabei waren und dann auch der irgendwie erst in der Schlussphase die letzten beiden Tore gefallen sind. 5:1 Aluminiumtreffer aus Real Madrid sich, darunter dieser Elfmeter-Fehlschuss von Vinicius an die Latte. Hat er Lattenschuss und gibt das volle Punktzahl. Ja, was bleibt von diesem Clásico übrig? Außer, dass es vielleicht Barca ein bisschen mehr wollte und viel mehr Fouls und Karten dabei waren, als man das vielleicht für ein Testspiel gedacht hat. Aber war eigentlich ganz unterhaltsam.
Also so die Takeaways habe ich jetzt nicht. Es ist ja trotzdem ein Testspiel. Ja. Es war ja Barcas zweites Vorbereitungsspiel überhaupt. Ne? Davor Arsenal hatten sie verloren und Juve wurde ja abgesagt, weil hier die Mannschaft Magen-Darm hatte. Also da brauchst du jetzt nicht die Mords-Takes und Schlüsse ziehen daraus. Außer der eine, ein Klassiko ist nie ein Testspiel. Ist nie ein Vorbereitungsspiel. Ja. Wie es da zur Sache ging. Erst haut Tchouaméni einen um. Ja. Dann Frenkie de Jong grätscht rein, wie es in La Liga, glaube ich, noch nie gesehen hat, dass er jemals in einem Pflichtspiel, wo es um was geht, einen so umsetzt. Also das war sehr unterhaltsam, fand ich irgendwie auch ein bisschen witzig, auch wenn es natürlich nicht schön ist, ne, wenn es so Fouls gibt im Vorbereitungsspielen. Also natürlich ist es too much, ich will das auch nicht schön reden. Aber es war witzig zu sehen, ein Klassiko ist halt ein Klassiko und wird niemals ein Testspiel oder Freundschaftsspiel sein, sondern da brennen beide. Und das hast du eben nicht nur an der Gangart gesehen, sondern eben auch an der Chancenfülle. Hüben wie drüben, Chancen ohne Ende. Natürlich ein paar mehr für Real Madrid, vor allem mit ihren Lattenkrachern, war schon sehr, sehr unglücklich. Deswegen sage ich ja sportlich, 3-0 sieht bescheuert aus Realsicht und sieht geil aus Barca-Sicht. Ja. Aber das kann auch 5-3 oder 3-3 oder 4-4 oder keine Ahnung, 4-2 ausgehen. Ja. Wenn da immer Zentimeter fehlen. Es war unterhaltsam, es war ein schönes Spektakel für die Fans im Stadion, die ja unfassbares Geld zahlen. Ne? Stichwort Gelddruckmaschinen. Jo. Das sind ja wahnsinnige Preise hier. Wir reden ja von, ich glaube, es gibt keine Karte.
Dollar oder so.
Glaube ich, keine Karte unter $250 und dann geht es bis in die Tausende hoch. Also absoluter Wahnsinn. Sprich, die sind wenigstens ein bisschen auf ihre Kosten gekommen, aber sportlich das schon, kannst du ja das vergessen. Das war ein unterhaltsames Spiel und that's it.
Aber auf jeden Fall, um mal zu loben, eure Freistoßvariante, die war schon stark. So, da hat man gemerkt, das wurde eigenstudiert, dann Dembélé läuft da ein, Romeo hat dann noch Kamavinga so weggeblockt, damit der nicht mehr auf Dembélé. Das hat den Unterschied ausgemacht, also stand es dann lange 1-0, bis dann in der Schlussphase, wie gesagt, noch die paar Türchen gefallen sind, aber das war schon leider geil mal wieder, die Freistoßvariante.
Ich glaube, die Variante hat der Gündogan von Man City mitgebracht, von Pep wahrscheinlich.
Okay.
Also war ein schönes Spiel, war unterhaltsam, aber das Ergebnis, es spielt ja keine Rolle, denn Real hätte ja wirklich schießen sie was fünfmal 3 Zentimeter weiter links, dann schießen sie 5 Tore, ne? Also von daher.
Und Vinicius hat einen Hattrick, naja.
Schön für die Mannschaft. Es gibt ja natürlich Auftrieb, da den Erzrivalen zu schlagen, aber ja, nebensächliches Ergebnis.
Saisonvorbereitung. Da habe ich auch Donnerstagabend ausführlich in einem Livestream drüber gesprochen. Da gab es ein 90-minütiges Q&A auf dem Real Total YouTube-Kanal. Schaut euch das gerne an, wo ich nochmal über das neue System bei Real Madrid geredet habe. Kommt jetzt Mbappé? Hätte Ancelotti gehen sollen? Welches System wäre vielleicht besser als dieses 4-4-2 mit Raute für Real? Da habe ich einige Fragen beantwortet. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Es war eine lockere Runde, wenn auch 90 Minuten, aber es sind auch die Kapitel da, also könnt ihr euch da genau anschauen. Ich würde jetzt mal weitergehen zu einem anderen Thema. Jetzt gehen wir zu Betis, weil da ist was passiert. Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, von wegen La Liga verliert einige Spieler, dass die jetzt schon weggegangen sind und es werden irgendwie immer mehr und nach Kanginli und Chukwueze ist weg, ist dann auch noch Canales gegangen, also wirklich Spieler, die irgendwie für was standen, einen Marktwert hatten, ein bisschen für Fußballqualität standen. Canales ist gegangen, nach Mexiko auch interessant, aber hat dadurch dann wohl Platz gemacht für einen Spieler, der so eigentlich nicht mehr in La Liga spielen wollte. Die Rede ist von Isco. Der ist zurück in La Liga, hatte 7 Monate keinen Verein, nachdem man sich im Winter ja in Sevilla, ja, man sich mit Sevilla getrennt hat. Der Union-Deal ist dann geplatzt, auch auf dubiose Art und Weise, hat man in unserer letzten Folge. Und jetzt ist er zurück bei Betis, nachdem er eigentlich gesagt hat, ich zitiere mal kurz, ich bevorzuge es, Spanien zu verlassen. Ich habe in Valencia, Malaga, Sevilla und Madrid gespielt. Mich begeistert die Erfahrung in einer anderen Liga zu spielen, eine andere Sprache zu lernen, persönlich fernab von Spanien zu reifen. Ja, das hat jetzt offensichtlich nicht ganz geklappt. Also da denke ich, glaube ich, hatte er nicht ganz die große Auswahl und dann jetzt eben doch noch Betis genommen, wobei Betis natürlich so gesehen eine Top-Adresse für ihn ist, kann immer noch international ein bisschen mitkicken und irgendwie ist es ja trotzdem auch ein bisschen, ich glaube, Betis liegt ihm eher als dieses Union mit diesem Hoch und Weit, das bringt Zeitfußball, von dem her, das ist er doch noch gut bei weggekommen, oder?
Finde ich ja genau auch so, ja. Ich finde, das ist eine Monster-Adresse für Isco, der... Ja, bei dem man nicht immer den Anschein hatte, dass er noch auf diesem Level kontinuierlich Fußball spielen kann. Vor allem beim Real hatte ich ja dann hinten raus das Gefühl, ja, da ist ein Kilochen zu viel. Der eine Five Guys Burger war too much gestern Abend so ein bisschen, ne? Und jetzt so Lust hat er auch nicht. Nee. Also manchmal hat es ein bisschen nach Aha-Fußball ausgesehen. Ich bin jetzt natürlich gemein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Von daher, ich fand es interessant, dass Union überhaupt an ihm dran war, weil ich mir dachte, oh, das wäre doch überhaupt kein guter Fit. Nee. Die laufen, kämpfen, schmeißen sich in alles rein, laufen 17 Kilometer rauf und runter und dann der Isco, der so ein bisschen, ja, ich mache schon ein bisschen mit, aber jetzt vom Einsatz her nicht immer unbedingt so dahin passt. Von daher hätte ich das einen komischen Fit gefunden und umso besser ist jetzt Betis, weil die spielen gern Fußball, die haben den Ball, da hast du eine Doppel-6 hinter dir, da kannst du auch mal ein bisschen... Ja, musste nicht jetzt alles nach hinten jeden Weg mitmachen. Die sind auch selber ein bisschen launisch spätes, ne? Manchmal schießen sie sonst wie hier 3-4-0 ab und auswärts geht nichts zusammen. Also da passt er irgendwie auch hin, finde ich.
Temperament
also
passt irgendwie, ja.
Ich finde, das ist eine Top-Adresse. Er spielt international. Das ist ein Top-6, Top-7-Team in Spanien, in einer wunderschönen Stadt, die er ja sehr gut kennt. Weil er zuletzt bei Sevilla war, ein bisschen Kontroverse beim Wechsel. Also ich finde, er ist super weggekommen mit der Adresse.
Hat er noch Glück gehabt und das war dann auch so ein bisschen eine Auferstehung eines Toten. Betis hat das selbst mit einem Video angekündigt aus dieser Game of Thrones Szene, wo Jon Snow eigentlich tot war und dann wiederbelebt wurde von dieser Melisandre-Hexe und da ist eben, also Isco sieht ja ein bisschen aus wie Jon Snow und auf einmal liegt da Isco auf dem Tisch. Das hat schon mal Charme. Betis ist ja da hinsichtlich Social Media durchaus Champions League Niveau im Gegensatz zu anderen Vereinen. Also ich bin gespannt, was das wird. Wie gesagt, Isco hat natürlich Technik und Talent, aber das hat er die letzten Jahre sehr schleifen lassen, hat auch in Interviews zugegeben, dass er da nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und hier und da Kilo zu viel war. Also da mal sehen, was das wird. Da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass jetzt nach 7 Monaten ohne Verein es überhaupt noch einen internationalen Verein da an ihm interessiert war. Ja, also das werden wir beobachten, wie er sich da anstellen wird. Und dann haben wir noch ein Thema aus La Liga. Jetzt sind wir vom Tabellensechsten zum Tabellensiebten. Das ist Osasuna. Da hat man ja vor einer Weile gesagt, oh, das wird dann doch nichts mit dem Conference League Traum, dass sie haben sich sportlich dafür qualifiziert, aber die UEFA hat gesagt, da war doch was bei euch. Wie war das in der Saison 13, 14? An irgendwie dem letzten Spieltag haben sie ein paar Betis-Spielern Geld geboten und wohl auch überwiesen, damit Betis gegen den Gegner gewinnt, damit Osasuna in der Liga bleibt. Das ist irgendwie nicht, hat nicht ganz geklappt so, aber da eben Spielmanipulation damals, wofür dann Osasuna auch in Spanien eine Strafe bekommen hat. Das ist auch erst ein paar Jahre her, also war nicht gleich 2014 da. Sprich, Osasuna hat seine Strafe bekommen und auch natürlich auch der Vorstand entlassen und die sind teilweise auch im Gefängnis, glaube ich. Und die UEFA meinte dann eben, ja, aber bei uns habt ihr noch keine Strafe bekommen. Das muss dann jetzt eben noch, sollte der Fall sein. Aber das ist jetzt die Neuerung, das Urteil oder die Sperre wurde vorerst aufgehoben, weil Osasuna da eben ja vor dem Kass für sein Recht gekämpft hat und darf jetzt doch Conference League spielen. Das ist schon mal die schöne Nachricht dabei.
Das ist eine schöne Nachricht für den Verein. Ist ja auch eine hochverdiente Teilnahme an Europa, wie wir beide ja uns einig waren nach der besonderen Saison letztes Jahr mit dem Pokalfinale. Das ist hochverdient für die Mannschaft, für den Trainer, für die Fans, für den Verein natürlich eine schöne Sache. Für La Liga jetzt schön. Aber natürlich hat es ein Geschmäckle, weil ja, europäisch verwirkt war ja die Strafe nicht damals. Ne? Von daher waren wir auch, glaube ich, beide der Meinung Ende der Saison, es gibt gute Gründe für die Strafe und gute Gründe gegen die Strafe. Und da ist halt viel Grau dabei und es ist nicht schwarz und weiß. Ja. Sondern es gibt Pro und Contra und ja, deswegen, naja, aus La Liga-Sicht, aus Osasuna-Sicht, eine tolle Sache, dass sie in Europa mitmischen dürfen. Von daher belasse ich es jetzt dabei. Ich will mich da jetzt nicht da zu sehr in die Nässe setzen, indem ich sage, ja, aber das ist ja unverdient, sie hätten gesperrt werden sollen. Oder nee, die Sperre war Quatsch, natürlich sollten sie dabei sein. Ganz, ganz heikle Geschichte. Von daher bin ich jetzt einfach aus sportlicher Sicht froh.
Da hätten bestimmt auch die Verbände schon früher kommunizieren können, so, oh, sollte sich Osasuna qualifizieren, übrigens, ihr habt noch eine Sperre bei uns, die greifen würde beim nächsten Mal. Das kam ja erst so richtig nah im Juni raus, als ja schon die Saison dann gelaufen war. Also dieses Urteil wurde erfolgreich aufgehoben, Osasuna darf Conference League spielen und jetzt gab es da noch ein kleines Nachspiel für Osasuna, was ich dann fast schon ein bisschen kindisch von der UEFA finde, denn die UEFA hat jetzt Osasuna stattdessen noch eine Geldstrafe aufgebrummt, 100.000 Euro plus 5% der Conference League-Einnahmen gehen an die UEFA und das scheinbar nur, weil Osasuna eben sich für seine Rechte eingesetzt hat, für sein Recht gekämpft hat, was dann eben der UEFA so ein bisschen sauer aufgestoßen ist. Also das schon mal dubios. Und dann gibt es eben noch diese Sperre, ist jetzt nicht komplett weg. Sie wurde ausgesetzt und jetzt muss ich nochmal nachlesen, sie würde erst wieder greifen ab der Saison 2025-26, also jetzt hat man so gesehen sich auf eine zweijährige Probezeit geeinigt. Sollte Osasuna in dem Zeitraum wieder mal irgendwie gegen die UEFA klagen, vors Gericht ziehen, dann würde es ab 2025 wieder diese Sperre geben, sollte sich Osasuna dann mal qualifizieren. Sollte Osasuna aber in diesen nächsten zwei Saisons nicht mehr gegen die UEFA klagen, vor Gericht ziehen, dann wäre diese ein Jahr Sperre komplett weg. Also ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Es ist ein bisschen, warum jetzt doch irgendwie Probezeit und ein bisschen kindisch von der UEFA, aber so hat man sich da jetzt halt geeinigt und ich glaube, Osasuna weiß jetzt Bescheid, okay, wir halten jetzt unsere Schnauze und dann ist von dieser Sperre nichts mehr zu spüren.
Wie gesagt, ich finde es gut, dass sie dabei sind, ich finde es verdient, dass sie dabei sind und dabei will ich es auch belassen aus La Liga-Sicht und bin gespannt, was sie da an Feuerwerk abreißen. Conference League, da geht ja einiges, ne? Das sind ja, ich glaube, 80-90% europäische Teams aus der, europäischen Zweitklassigkeit aus dem Osten dabei, aus Bulgarien, Rumänien, Albanien, sonst wie. Also da sollte Osasuna eigentlich schon eine Chance haben, da ein bisschen für Furore zu sorgen.
Ja. Hat man bei Villarreal letztes Jahr auch gedacht.
Ja, aber ich glaube, die nehmen es ein bisschen ernster aus der Zone. Die sollten richtig Bock drauf haben. Das ist ja für manche Spieler da wahrscheinlich die einzige Chance in ihrem Leben in Europa überhaupt zu spielen. Da bist du ja froh, wenn du nach Banja Luka überhaupt kannst oder nach Bukarest oder wo auch immer, Cluj, glaube ich. Also von daher bin ich da schon gespannt. Ich hoffe, sie nehmen das ernst und ich drücke natürlich die Daumen, dass es in die K.O.-Runde geht und dann von Spiel zu Spiel schauen.
Das sind ja auch geile, da
sind wir mal gespannt.
Das sind ja auch geile Reiseziele da. Ich höre immer noch heute noch Geschichten von irgendwie Clubfans, die erzählen, wie sie 2007 da irgendwie nach Europa durchgereist sind, nach dem DFB-Pokalsieg, also für den Verein, für die Fans. Eine riesige Sache. Und klar, warum sollte da sportlich nicht ein bisschen was gehen? Mal schauen. Okay. Das waren so unsere drei Themen, die wir haben. Ich habe noch eine lockere Frage zum Abschluss vom Funky. Das ist jetzt mal, was gar nicht primär mit La Liga zu tun hat. Funky ist ja auch einer unserer neuen Patrons, hat uns geschrieben, ihr habt sicherlich alle die Kai Havertz Skill Challenge gesehen. Hat ja da irgendwie so 20 Schüsse vergeigt, vergeben. Nun hat sich bei uns in der Gruppe schon durchgesetzt, dass man bei einem schlechten Ballkontakt gesagt wird, oh, ein klassischer Havertz. Kennt ihr auch solche Vergleiche? Und jetzt fange ich mal an. Ich glaube, gleich fällt allen eine bestimmte Sache ein, was mir auch gleich gleich direkt eingefallen ist. Da geht es um einen legendären Elfmeter-Fehlschuss in einem sehr bedeutenden Spiel, in dem Fall ein Champions-League-Halbfinal-Rückspiel, Elfmeterschießen. Na, klingelt es da bei jemandem schon? 2012? Also ich glaube, viele fragen sich von heute, wo der Ball von Sergio Ramos gegen die Bayern da mittlerweile ist, ob der noch im Orbit rumschwimmt. Also das ist bestimmt so ein Fall, wo man sagen kann, oh, das war wieder Ramos-Elfmeter. Ich weiß nicht, fällt dir noch mehr ein?
Ja, wir haben jetzt, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, ganz, ganz Privates fast schon auf. Bei mir in der Fußballmannschaft, beim DJK Aibach, ich bin ja Coach der dritten Mannschaft und die dritte und zweite Mannschaft ist eine riesige Truppe, also 50 Mann und dementsprechend sind die Mannschaften zusammen und wir haben jetzt, wir das Trainerteam, erste, zweite Mannschaft, gemeinsam mit der Mannschaft den Strafenkatalog neu festgelegt zur neuen Saison. Weißt ja, ne? Zu spät kommen kostet, im Trikot rauchen, trinken, solche Sachen. Man kennt es ja jeder, der Fußball spielt. Und dann haben wir eine neue Strafe festgelegt. Eine 100%ige Chance vor dem leeren Tor kläglich vergeben, ja. Kostet 5 Euro. Oh, und diese Strafe heißt klassischer Heine, weil bei uns in der Mannschaft ein Spieler Marcel Heine heißt und der ist offenbar bekannt dafür, dass er mal frei vor dem leeren Tor irgendwie über den Ball haut oder den Ball übers Tor drischt, also kläglich, ne, die Chance vergibt ja. Und deswegen wurde diese Strafe klassischer Heine genannt.
Okay, dann könnt ihr noch den Morata Award machen für die meisten Abseitsstellungen für
einen ja, Spieler. Mir würde zum Beispiel noch einfallen, grundsätzlich, wenn einer wirklich aus einem Meter das leere Tor nicht trifft, weil er den Ball oben drüber bolzt, klassischer Mario Gomez so ein bisschen.
Gomez, genau.
Man kennt das ja leider, ich glaube, das hängt ja dem Gomez auch noch nach. Diese Monsterchance damals vergeben gegen, was war es, Österreich EM, glaube ich.
EM,
ne?
ja.
Also da wirklich aus einem Meter senkrecht nach oben geschossen, aber diese Chance vergeben haben wir eben nicht klassischer Gomez genannt, sondern ein bisschen, ja, der Spieler, der Marcel Heine wurde ein bisschen aufgezogen und verarscht, wie es halt so ist im Fußballverein und deswegen heißt diese Strafe so. Also das haben wir jetzt aus meinem Verein. Ansonsten.
Okay. Es gibt noch so ein paar andere Kultszenen vielleicht aus La Liga, wie zum Beispiel die Gravesinha, das war ja so eine Finte von Thomas Gravesen, der so eine Grätsche antäuscht, aber dann nur so auf ein Knie runterfällt, aber dann trotzdem irgendwie im Ballbesitz bleibt, also auch was ganz Kurioses, was halt keiner heutzutage macht, also so ein Ramos-Elfmeter-Fehlschuss macht jeder mal oder hier eure 100%ig vergeben, aber so diese Gravesinha ist irgendwie einzigartig oder auch, was weiß ich, Gerard Moreno hat so krasse Drehungen, wenn er mit Rücken zum Tor ist und den Ball hat, dann tritt er so in den Boden und dreht sich dabei in den Gegenspieler, das macht ja auch keiner, deswegen so einen klassischen Havertz oder klassischen Ramos fällt mir jetzt so ansonsten nichts mehr ein, aber reicht ja auch, ne, den klassischen Ramos. Okay, das war ein klassischer Quickie, schöne 40 Minuten. Keine Sorge, die Saisonvorschau am Montagabend wird ein bisschen ausführlicher. Da wollen wir dann über alle 20 Teams reden, wollen natürlich auch noch ein bisschen noch unser Tippspiel anteasern. Wobei wir können auch jetzt schon sagen, wir haben jetzt ein paar inaktive User rausgeworfen, viele neue eingeladen. Die haben dann per E-Mail einen Einladungslink bekommen. Ein paar schreiben uns immer noch, dass das noch nicht der Fall ist. Also schreibt uns gerne via Patreon dann, dass ihr den Link noch nicht habt. Dann kriegt ihr den per E-Mail, damit wir euch auch zuordnen können. Macht das via Patreon. Ansonsten ist die Tipprunde schon vorbereitet und gesetzt und auch mit ein paar Bonusfragen.
Ne? Genau, aber die erste Geschichte, wie man da hinkommt, ist natürlich ja Patreon werden, ja. Supporter werden. Nur so könnt ihr beim Tippspiel mitmachen bei Kicktipp in unserer Tiki-Taka-Liga. Also patreon.com, Tiki-Taka-Podcast, Supporter werden. Link ist ja sowieso in der Bio des Podcasts. Ihr kennt ja, ihr wisst ja, wie ihr da hinkommt. Und wenn man dann unterstützt, Patreon wird, dann schreibt uns bitte über Patreon, über das Nachrichtenportal bei denen eine Nachricht, dass ihr auch im Tippspiel mitmachen wollt. Und dann senden wir euch den Link zu. Also automatisiert geht leider nicht. Man kann das nicht verbinden, Kicktipp und Patreon. Man kann. Was wir gemacht haben, ist, bestimmte Patrons haben ja Zugriff auf unseren Discord-Channel, das ist ja unsere Community, wo wir täglich quatschen mit den Supportern. Das konnte man verbinden mit Patreon, also da ist man automatisch dabei, aber Kicktipp müssen eben die Einladungen versendet werden, händisch, sprich, nicht jeder Patron will ja da auch mitmachen, deswegen schicken wir ja nicht jedem neuen automatisch den Link, sondern schreibt uns an, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr Bock habt mitzumachen und dann bekommt ihr den Link. Und ansonsten, genau, angelegt ist die neue Saison schon. Also ich habe schon umgestellt. Es sind auch die Bonusfragen schon eingetragen. Ja, ich habe, glaube ich, händisch, was sind es, 8 oder 9 Bonusfragen eingetragen. Und die Mitspieler letzten Saison wissen ja, die witzigste, amüsanteste, unterhaltsamste Frage war ja, wie viel Tore schießt Hazard?
Und keiner hat es richtig.
Keiner hat es richtig. Ein gewisser Nils K. tippte auf was, 8 Tore oder 9? lag minimal daneben mit seinem Tipp.
Die 8 sieht ja aus wie eine 0 ein bisschen. Ne?
Unendlich nullige Tore, ja, so ein bisschen. Aber Hazard ist jetzt eben weg. Das heißt, diese Frage konnte nicht wiederholt werden. Es gibt eine neue spezielle Bonusfrage und die dreht sich um den FC Valencia diesmal. Das nur als Teaser. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, sondern wer Bock hat, ja, der muss halt mitmachen, ne, beim Tippspiel. Ansonsten logisch, wir tippen nur unter anderem, ich sehe jetzt mal vor, wir tippen die Absteiger, wer Meister wird, die erste Trainerentlassung wird getippt, wer gewinnt die Trofeo Zamora, wer kommt in die Champions League, wer kommt in Europa League und Conference League, wer wird Torschützenkönig und wer gewinnt die Copa del Rey, ist auch eine Bonusfrage. Das nur mal als Teaser. Also, ich freue mich sehr, Nils. Ich habe da wirklich Bock. Allein beim Anlegen dieser Bonusfragen, die ich ja kreiert habe, die ich ja angelegt habe, hat es gekribbelt. Ne? Ich habe wirklich nur dadurch Lust auf die neue Saison bekommen.
Aha, schön, schön. Dann hat doch diese 189. Folge von Tiki-Taka mit dir düster und eklig angefangen, aber jetzt kommt dann doch, kribbelt es dann doch langsam mit Tippspiel. Also meldet euch an bei unter patreon.com/tiki-taka-podcast. Link ist überall hier in den Folgen unter in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder, dann erst wahrscheinlich am Dienstag, weil wir nehmen Montagabend auf und das wird, wie gesagt, XXL-Folge. Könnt ihr dann schön Dienstag zum Frühstück und dann seid ihr vorbereitet, was alles, was ihr rund um La Liga wissen müsst, um alle Vereine, was wo passiert ist und Trainer und ein Verein hatte 100-Jahr-Feier und so weiter. Also es wird eine besondere Saison und bestimmt auch wird es da viel zu meckern geben und zu kritisieren geben sowieso, aber es wird auch eine schöne Saison, weil wir machen es ja zusammen. Wir sind ja hier eine Community alle zusammen. Deswegen freue ich mich da auf 23, 24 und ja, wünsche euch jetzt mal ein schönes Wochenende und dann schon mal auf in eine neue Saison.
Bis dann. Ciao, ciao.